Super 8, das Kinomagazin.
Es war eine Art Knaller mit Ansage. Lars von Trier, der ja sowieso schon so ein bisschen als Quartalsirrer der Filmindustrie gilt, dreht einen Pornofilm. Begleitet von einer umfangreichen Medienkampagne mit zwei Teilen, in denen dieser Film gezeigt wird, einer Soft- und einer Hardcore-Version und sogar einer angeblichen Fernsehserie, die in Planung sei. Aber ist jetzt Nymphomaniac überhaupt ein Porno oder eher ein Kunstfilm auf Basis des Porno-Genres? Und warum erregt das eigentlich immer noch so viel Aufsehen? Darüber wollen wir sprechen hier bei Super 8. Patrick Wilinski ist, wie gesagt, die ganze Sendung mit bei mir dabei und wir starten bei Nymphomaniac natürlich mit der Frage, die zuletzt auch schon die Öffentlichkeit immer so ein bisschen bewegt hat. Im Rahmen der Berlinale war ja zum ersten Mal die ungekürzte Version vom ersten Teil zu sehen. Ist das eigentlich überhaupt ein Porno?
Nein und ja, also es ist kein Porno im Sinne des Pornofilms, des Pornogenres, in dem es ja vor allem darum geht, den Zuschauer zu erregen, aufzugeilen. Das ist Lars von Triers Sache absolut nicht. Nymphomaniac ist, wie der Titel schon sagt, die Geschichte einer Nymphomanin. Und Lars von Trier möchte in seinen zwei Filmen oder auch in der Fernsehserie wahrscheinlich auch das Krankheitsbild dieser Sucht zeigen und beginnt in seinem ersten Teil relativ seicht. Er beginnt zwar mit Rammstein-Musik, die ist erstmal nicht seicht. Charlotte Gainsbourg wird zusammengeprügelt, auf jeden Fall blutend und lediert in einer Straßenecke gefunden von Stellan Skarsgård. Er nimmt sie mit zu sich nach Hause und sie erzählt ihm ihre Geschichte, sie, die Nymphomanin, wie sie schon als kleines Kind angefangen hat, Sexualität anders zu leben, anders zu denken. Und in dieser Erzählung kommen natürlich immer wieder, ja, kommt Sex vor. Natürlich von Sex-Doubles gespielt und nicht von den richtigen Schauspielern, aber wir sehen natürlich den pornografischen Moment, irrigierter Penis. Daran wird es natürlich auch rechtlich festgemacht. Der ist hier da, aber das ist nicht zum Schocken da, das ist nicht zum Erregen da. Das ist ein Teil der Geschichte dieser Nymphomanin. Und ich frage mich, wenn du dir vornimmst, und das ist ein gutes Recht als Regisseur und Künstler, das Krankheitsbild dieser Sucht zu zeigen, dann musst du natürlich den Sex zeigen. Anders geht das ja gar nicht.
Alles andere wäre ziemlich verlogen, das stimmt, wenn man einen Film über so ein Thema drehen würde. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, diese pornografischen Szenen und auch dieser gekünstete Skandal drumherum, das ist eigentlich fast schon wieder Teil eines künstlerischen Konzeptes bei ihm, das so ein bisschen darauf aufbaut, ja auch so diese bürgerliche Doppelmoral ein wenig bloßzustellen. Jeder regt sich darüber auf, oh je, Sex auf der Leinwand, darf man das überhaupt so machen? Natürlich, in jedem Schlafzimmer passiert genau das Gleiche. Also warum regt man sich eigentlich so sehr darüber auf? Und Lars von Trier ist natürlich jemand, der genau weiß, was er den Leuten für ein Futter vor die Füße werfen muss, damit sich vor allem die Medienmeute darauf stürzt. Und die haben ihm ja auch alle den Gefallen getan und sich sehr drin geweidet und ausführlich nur ausgiebig über dieses eine Thema oder diesen einen Teil dieses Films gesprochen und ihm damit, wie ich finde, eigentlich völlig Unrecht getan. Denn wenn wir das jetzt alles mal beiseite lassen, diese Hardcore-Sex-Szenen, dann haben wir es eigentlich mit einem, wie ich finde, sehr, sehr intelligenten, sehr klug gemachten Film zu tun, der auch sehr, sehr tiefschürfig ist und vor allem natürlich Fragen, wie immer bei Lars von Trier, eigentlich nach der menschlichen Moral aufwirft.
Völlig richtig. Und Sex ist ihm ja auch in der Hinsicht nicht fremd. Erinnern wir uns an Idioten, wo es auch ganz klare Sexmomente gab. Also die Provokation ist eines seiner Stilmittel, müssten wir mittlerweile sagen. Und wenn wir uns an die Rahmenhandlung hier nochmal erinnern, dann ist das ja durchaus quasi erzählte Erinnerungen in einem therapeutischen Raum. Denn Stellan Skarsgård rückt in die Rolle, also seine Figur, rückt in so eine Art Psychotherapeutenrolle rein und Charlotte Gainsbourg liegt da in seinem Bett, also quasi auf der Couch und erzählt ihm ihre Geschichte. Und in diesem Raum darf es natürlich in der Hinsicht keine Grenzen, keine Hemmungen geben. Und du hast recht, die Provokation war natürlich ein Marketing-Coup. Und Lars von Trier ist jemand, der, wenn er nicht mal seine eigenen Depressionen behandelt, wie in seinen letzten zwei Filmen Antichrist und Melancholia, das eine Mal bei Antichrist, wo er mich total verloren hat, wo ich sehr wütend war über den Film, über seine Machart, über diese hingerotzte, Verzeihung, Scheiße, die wir alle schlucken sollten, die ich nicht akzeptiert habe, weil da jemand einfach dachte, er könnte uns alles präsentieren, nur weil er Lars von Trier ist. Und dann schon etwas anders verarbeitet in Melancholia, die uns ja alles sehr begeistert hat und beeindruckt hat. Hier ist Lars von Trier wieder Regisseur. Und wenn er das mal ist, dann ist er so eine Art Bildhauer und nimmt sich so einen Granitblock, wie sagen wir mal Nymphomanie, und fängt dann an, mit seinem Meißel und dem Hammer raufzuhauen. Und dann wird aus dieser Arbeit, ja, und wir sehen diesem Film quasi beim Arbeiten zu, etwas sehr Interessantes Interessantes, denn der Film ist eine Art Assoziationskette, ein Spiel mit Assoziationen. Es geht um Fliegenfischen, um Linden, also um die Bäume. Ja, es gibt ganz viele Vergleiche. Es geht um Sebastian Bachs Fugen. Also der Film spielt mit Mathematik und allem Möglichen, um diese Sexualität irgendwie einordnen zu können. Und das macht diesen Film ja so spannend und so interessant.
Das stimmt, vor allem auch, wie er es visuell halt irgendwie umsetzt. Wir haben laufend Inserts auf der großen Leinwand, wo auf einmal Zahlen riesengroß oder Diagramme eingeblendet werden. Manchmal ist der Film auch dabei extrem witzig, wie ich finde. Also auf eine Art und Weise geht er mit einem grotesken Humor ja auch an dieses Thema ran, wodurch das alles auch immer wieder gebrochen wird, was wir dort auf der Leinwand sehen. Das sind alles so Aspekte, die sind, finde ich, in der Berichterstattung über diesen Film viel zu kurz gekommen. Du hast Johann Sebastian Bach angesprochen. Dieses Denken oder diese Anlehnung an die Polyphonie seiner Werke, seiner Art und Weise, Fugen zu gestalten, das übernimmt er ja sozusagen sogar als künstlerisches Konzept, um uns am Ende selber so eine Art, ja, polyphones Bild seiner Hauptfigur zu präsentieren, indem er unterschiedliche Interpretationen in so einem Art dreigeteilten Bildschirm nebeneinander hält. Das ist richtig gehend virtuos, was er da am Ende macht, finde ich.
Absolut. Also, und er ist sich auch wirklich für nicht zu schade. Und das hast du hier in diesen Assoziationen, die auch immer wieder einen Rhythmus vorgeben. Und was ich sehr interessant fand, ist der Moment, wo du merkst, das legt sich auch auf die Machart der einzelnen Bilder. Also, wenn wir jetzt die Rückblenden der Joe, dieser Figur, die Charlotte Gainsbourg spielt als ältere Frau und in den Rückblenden von einer noch unbekannten Darstellerin als junge Joe gespielt wird, quasi jede Rückblende ist ein anderer Film. Also, es gibt Teile, die wirklich wie ein Amateurporno gedreht sind mit Wackelkamera und grobkörnigen Bild, dann sieht man wieder sehr Hollywood ausgeleuchtete Szenerien. Also du hast quasi eine Wundertüte an verschiedenen Herangehensweisen an das Thema. Als würde Lars von Trier in diesem Irrlicht an den Film sagen, an dieses Thema kann man nicht einmal rangehen von einer Perspektive. Man muss immer fragen, geht das so oder geht das andersrum? Und das macht der Film natürlich auch auf der musikalischen und der additiven Ebene. Also wie gesagt, Mozart, Bach, Rammstein. Das sind ja unterschiedliche Rhythmisierungen, das sind ja Übertreibungen. Da gibt es auch den sanften Sex und es gibt den harten Sex. Und das ist alles in diesem Film meisterlich irgendwie zusammengefügt und vor allem meisterlich inszeniert. Und das hebt ihn auch in seinem Oeuvre von Lars von Trier-Filmen, finde ich, heraus. Denn so eine Lust am visuellen und auditiven Fabulieren habe ich bei ihm jetzt schon lange nicht mehr gehabt.
Ja, also ich persönlich bin ja gar nicht so sehr gegen den Antichrist, wie du das vorhin gesagt hast. Ich finde eigentlich, dass fast alle Filme, die er in der jüngeren Vergangenheit gedreht hat, sich immer wieder vor allem dadurch auszeichnen, dass sie halt so komplex sind und so viele Fragen aufwerfen, dass ich als jemand, der diesen Film sieht, eigentlich nie so richtig damit fertig werde. Ja, es gibt immer dieses Bedürfnis, sich noch einmal damit zu beschäftigen, nochmal nachzudenken, wie hat er das gemeint, was sind das eigentlich für Aspekte, die er damit aufwirft, was sollen diese Querverweise auf die Literatur zum Beispiel, in dem Fall bei Nymphomaniac jetzt ganz stark Edgar Allan Poe und auch Marcel Proust, die immer wieder herbei zitiert werden. Was will er mir damit sagen? Wo geht er damit hin? Sind das einfach nur so Fährten, die er legt, die mich in die Irre führen sollen? Und das schafft er halt, finde ich, wirklich auf eine einzigartige Art und Weise, diese Fragen aufzuwerfen und um mich am Ende damit aus dem Kino heraus zu entlassen. Und der Film ist einfach nicht fertig. Er arbeitet irgendwie in mir weiter. Und ich finde, das ist schon fast das Stärkste, was man heutzutage über so eine Filmemacher wie ihn sagen kann. Denn komischerweise hatte ich trotzdem in den letzten Jahren eigentlich nie wirklich das Bedürfnis, mir einen dieser Filme noch ein zweites Mal anschauen zu müssen, weil die fordern einem natürlich einfach auch körperlich irgendwie sehr viel ab, man muss sehr viel reinstecken da drin, man muss sehr viel ertragen, auch auf körperliche Art und Weise im Kino. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich sind es die Filme, die mich häufig, Lars von Triers Filme am häufigsten lange und nachhaltig beschäftigen und die ich trotzdem kein zweites Mal sehen möchte.
Ja und nein. Und wie gesagt, ich würde schon sagen, dass es unterschiedliche, sagen wir mal, Unterarten von Lars von Trier-Filmen gibt. Er ist ein Autorenfilmer und in ganz vielen, sagen wir mal, wirklich in jedem Film kann man ihn sich nicht ansehen, ohne Lars von Trier selbst mitzudenken, ohne seine Obsessionen mitzudenken. Und sei es diese Sache mit seiner Mutter und die ihm verraten hat, wer sein Vater ist. Natürlich, dann gibt es immer diesen Vorwurf, den Vorwurf an die Frauen und an die Misogynie seiner Werke, dass die Frauenfiguren immer leiden müssen, stellvertretend für den Hass gegen seine Mutter. Und da fand ich sehr interessant, und das führt uns gleich weiter in das Universum von Lars von Trier, wie sein Hauptdarsteller Stellan Skarsgård, der ja immer so eine Art nettes Ich von Lars von Trier spielt in seinen Filmen. Ja? Also diese positive Seite, wie er sich in Berlin auf der Pressekonferenz zu dem Thema Frauenfiguren und Provokation im Kosmos von Lars von Trier verhalten hat. Hier seine Antwort.
First of all, this is a question you should ask Loris, but he won't answer it.
But I don't think
he tries to show you very much. He's not particularly out to send a message.
I never heard that women and sex should be evil. I've always found most wonderful joy in sex with women. What?
She's talking about the persecution of women.
Oh, the persecution of women. Yeah, yeah. That's true. That's true. But that is one of the themes in the film is, of course, what are we allowed to say, what are we allowed to do, and are we persecuted by because of our thoughts, our wordings, what language we use, our sex, or if we live in a different way than normal people do, or that is the norm rather than the normal thing.
Also es geht bei Lars von Trier, wie Stellan Skarsgård das natürlich etwas konfus formuliert hat, immer um die eigenen Obsessionen, die er hier abarbeitet. Und das darf er als Autorenfilme. Was ich aber meine ist, er nimmt uns sehr häufig in seinen Filmen in emotionale Geiselhaft. Und das macht er zu einer Art und Weise, also er ist ein Sadist sondersgleichen. Und das dürfen Regisseure sein. Über einen der größten, Alfred Hitchcock, machen wir hier seit Monaten eine Reihe. Aber manchmal wird es unschön, wenn er dann Grenzen überschreitet. Sagen wir mal Dancer in the Dark oder Antichrist. Weil er dann sich selbst enorm in den Vordergrund spielt. Und du kannst deine eigenen Depressionen verarbeiten. Das hat Tarkovsky gemacht, ja. Aber doch nicht in einer Art und Weise, wo du unfertige Brocken den Leuten hinspuckst und sagst, so komm damit klar, weil ich damit auch klarkommen muss. Nein. Hier in Melancholia schon sehr schön gemacht, aber hier erst recht ist diese Selbsttherapie in der Handlung integriert. Lars von Trier spricht zu uns, lässt uns an seinen Gedanken aber teilhaben, ohne uns für sich und seine eigene Sache quasi vor den Karren zu spannen. Und ich denke, hier mit ihm mit kann aber mich durchaus von ihm wegkoppeln. Also ich habe die Freiheit, den Film durch Lars von Triers Augen zu sehen. Ich kann ihn aber durch meine eigenen Augen sehen. Und das war bei Antichrist zum Beispiel nicht der Fall. Da ging es ihm um etwas, was ich nicht verstehen konnte und nicht wollte, weil er es mir gar nicht gesagt hat. Hm. Und hier ist es relativ offen.
Ja, ich finde das ganz interessant, was du sagst, auch diese Nebenstellung von ihm als Person und seinem Werk. Und häufig kann man es halt eigentlich nicht so wirklich voneinander trennen bei ihm. Ne? Also ich denke zurück an die Fernsehserie Das Hospital der Geister, die ja so Ende der 90er Jahre in Dänemark gemacht hat, die leider unvollendet geblieben ist. Also den dritten Teil dieser Serie, die dritte Staffel, hat er nicht mehr fertig bekommen. Und damals gab es ja immer so diese Episoden im Fernsehen, die im Krankenhaus gespielt haben, diese ominöse Geschichte um das Spuken dort im Krankenhaus und um die Geister, die dort wieder zum Leben erweckt werden und in Form des Kindes wiedergeboren werden. Und am Ende der Folge stand der Meister dann immer selber da und hat noch einen kleinen Kommentar dazu gesprochen. Und immer mit dem Hinweis auf das Gute und das Böse ließ er die Zuschauer dort in die Nacht heraus. Und da hat er sich ja selber auch schon so als eine Art Kunstfigur stilisiert. Und da ist er ja auch auf dem besten Weg dazu, das wirklich zu Perfektion zu treiben. Denn das muss man vielleicht in Ergänzung auch noch zu der Berlinale sagen, zu der Pressekonferenz. Das hat Stellan Skarsgård ja so ein bisschen erwähnt. Wenn man es nicht gesehen hat, weiß man es ja selber nicht so genau. Denn er bleibt ja sehr konsequent bei diesem Status der Persona non grata, die ihm Cannes im Kontext von Melancholia verliehen hat, indem er einfach sich öffentlich selber nicht mehr dazu äußert. Er war zwar in Berlin, aber auf der Pressekonferenz eben nicht und hat kein einziges Wort zu diesem Film gesagt. Und eröffnet uns damit natürlich noch ein viel größeres Universum, um darüber zu spekulieren, wohin genau wollte er eigentlich mit dem Film.
Ja, völlig richtig. Und im Grunde ist das ja alles, was er macht, ein Exorzismus. Und dieser Exorzismus, sei es jetzt gegen dieses Verhältnis zu seiner Mutter, sei es gegen seine Depression, hier rückt er in die Richtung, sagen wir mal, sexuelle Revolution. Und sein Mittel ist ja die Wiederholung. Also in diesen Rückblenden wiederholt sich alles. Und jede ist dazu da, in diesen therapeutischen Verfahren irgendetwas zu sagen über uns und die Welt, in der wir leben. Und deshalb ist Lars von Trier dadurch, ehrlich gesagt, wieder auf einem Level, wo er zeigt, dass er zu den wichtigsten, interessantesten globalen Filmemachern gehört, die wir zurzeit haben.
Das unterschreibe ich sofort und ich bin sehr, sehr gespannt auf den zweiten Teil von Nymphomaniac, insbesondere natürlich auf die ungeschnittene Version, bei der man wahrscheinlich in Deutschland auf die DVD wird warten müssen, denn in die Kinos kommt tatsächlich sowohl vom ersten als auch vom zweiten Teil nur die geschnittene Version. Teil 1 ist bereits im Kino, Teil 2 kommt Anfang April.
Und die Frage ist, guckst du dir beides zusammen an? Es gab jetzt schon Möglichkeiten, vor allem in Berliner Kinos beides zusammen zu sehen. Ich sag nur so viel, in der Hardcore-Version, in der ungekünstelten Version ist jetzt nicht wirklich mehr Sex oder mehr expliziter Sex zu sehen, sondern mehr Bäume. Und das spricht ja auch schon Bände über Lars von Trier.
Nymphomaniac im Kino von Lars von Trier.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.